Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio, schönen guten Abend. Die CSU macht mal was ganz Neues. Sie hält ihren kleinen Parteitag ausschließlich im Netz als Livestream ab. Wir berichten gleich, wie es war und analysieren die CSU-Positionen mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Trotz Corona auf dem Mittelmeer werden noch immer Menschen gerettet. Die AfD zerlegt sich gerade selbst und die NATO kritisiert den Ausstieg der USA aus dem Rüstungsvertrag Open Skies. Seit 75 Jahren, da gibt es die Christlich-Soziale Union, die CSU in Bayern. Und noch nie hat es einen virtuellen Parteitag gegeben. Heute war es dann soweit. Die Unionsschwester aus München versammelte 136 Delegierte vor dem PC. Und die Delegierten sahen einen Parteichef Markus Söder, der eine Grundsatzrede hielt, allein vor einer Kamera in seinem Büro in der Münchner Parteizentrale. Er skizzierte dabei eine Politik zur Bewältigung der Corona-Krise. Tobias Krone hat zugehört.
Wie viel Geld soll Deutschland noch ausgeben, um der Wirtschaft in der Corona-Krise zu helfen? Auf dem CSU-Parteitag, der Corona-bedingt virtuell stattfand, hat der Parteichef ein Limit definiert, Markus Söder auf seiner Parteitagsrede.
Das muss ein Programm sein, wenn man noch mal was drauf macht, das dann maximal bis 100 Milliarden geht, eher weniger. Und eine maximale Verschuldung von 90% als Obergrenze haben.
Zwar brauche Deutschland Konjunkturprogramme, um die teilweise angeschlagene Wirtschaft zu unterstützen, so Söder, aber künftige Generationen dürften nicht an zu hohen Schulden leiden.
Wir können auch nicht zulassen, dass wir die Staatsfinanzen so ruinieren, dass wir am Ende genau das gleiche Level erreichen wie die Partner in Europa, denen wir jetzt unter die Arme greifen wollen und Europa retten wollen. Aber es kann nicht sein, dass wir dann am Ende selbst zu einem Sanierungsprogramm und Rettungsfall werden.
100 Milliarden. Die Zahl war mit Spannung erwartet worden, auch von den knapp 250 Delegierten, die den Parteitag von zu Hause aus über eine Videokonferenz verfolgten. Einziger Beschluss auf dem Parteitag, die richtige Strategie eines Exits aus dem Lockdown, wie Generalsekretär Markus Blume zu Beginn ankündigt.
Damit wir nicht nur wie bisher diese Krise weiter gut durchstehen können, sondern dass wir auch beginnen, ans Durchstarten zu denken. Denn darum geht es in der nächsten Zeit, meine Damen und Herren.
Doch mehr als eine halbe Stunde lang hält der Parteivorsitzende Markus Söder am Schreibtisch in der Münchner CSU-Zentrale weniger eine parteipolitische Rede, sondern vielmehr die übliche Bestandsaufnahme der Corona-Maßnahmen, die man aus seinen Pressekonferenzen der vergangenen Wochen als bayerischer Ministerpräsident kannte. Söder dankt dabei auch dem Koalitionspartner, den Freien Wählern und sogar der Opposition, da diese sich bei Entscheidungen zur Eindämmung der Pandemie meist kooperativ verhalten habe. Erst gegen Ende dann macht Söder klar, wie künftig die CSU die Wirtschaft wieder ankurbeln wolle.
Keine Steuern erhöhen, sondern Steuern zu senken. Das gilt für den Soli für alle, schnell und zeitnah. Das heißt aber auch, die Unternehmen zu stärken, damit sie wettbewerbsfähig sind. Unternehmenssteuern deutlich zu senken.
Den Klimawandel müsse man ernsthaft weiter bekämpfen. Und dennoch, so Söder.
Die ständig steigenden Energiepreise erweisen sich zum echten Bumerang in unserer jetzigen Situation. Deswegen wäre es uns ein großes Anliegen, eine Halbierung der Energiepreise zu erreichen. Nur so erhalten wir Wettbewerbsfähigkeit.
Doch auch ins europäische Ausland sendete die CSU ein wichtiges Signal. Der Europäische Wiederaufbaufonds in Höhe von 500 Milliarden Euro, wie ihn Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron planen, sei notwendig. Dass die EU-Länder für die Schulden bedürftiger Mitgliedsländer haften, ist ein Novum. Die CSU hatte es bisher abgelehnt. Markus Söder gibt denn auch zu.
Das ist nicht mehr die reine Lehre europäischer Fiskalpolitik, die Deutschland in den letzten Jahren und Monaten gemacht hat. Trotzdem, ist es richtig oder falsch? Eines muss uns klar sein. Europa kann an dieser Stelle fundamental auseinanderfallen.
Nicht nur der Zusammenhalt Europas sei bedroht, sondern schlicht der deutsche Export in die europäischen Nachbarländer. Zudem hätten die südlichen EU-Staaten keine Schuld an der Corona-Pandemie. Ein erklärter Gegner dieser ausgeweiteten Hilfen, Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, äußerte sich als Gastredner nur knapp zum Aufbaupaket. Ihm sei wichtig, europäische Hilfsmaßnahmen zu begrenzen.
Das ist ganz entscheidend, eine einmalige Soforthilfe und nicht ein Einführen einer Vergemeinschaftlichung von Schulden auf Dauer.
Diese Meinung dürften viele CSU-Delegierten geteilt haben. Am Ende des gut zweieinhalbstündigen Parteitags stimmten 99% von ihnen dem Leitantrag zu. Die CSU schärft damit vorsichtig ihr Parteiprofil für die Zeit nach dem Lockdown.
Vom ersten Internetparteitag der CSU der Bericht von Tobias Krone. Und über die CSU, da können wir nun noch mal sprechen mit Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing. Guten Abend, Frau Münch.
Guten Abend, Herr Fischer.
Ja, dieser CSU-Parteitag, so ganz ohne Saalatmosphäre, ohne Bier, ohne Würstchen und auch ohne diese vielen entscheidenden Gespräche am Rande in zwischen den Reihen. Wie fanden Sie denn die Veranstaltung?
Also das war natürlich so ein bisschen aseptisch tatsächlich, weil zu einem CSU-Parteitag ja immer diese Stimmung dazugehört. Man kriegt ganz häufig mit, wie es brodelt oder auch nicht brodelt. Weniger, wenn man zuhört der Bühne, sondern wenn man so im Hintergrund ist und auch so den Beifallsstärke und so weiter hört. Das hat natürlich alles gefehlt, aber dafür hat man anderes gehabt. Man hat sich vielleicht zum ersten Mal auch die Delegierten richtig auf die Rede des Parteivorsitzenden konzentrieren können. Ich glaube, das ist sonst nicht gegeben.
Also die 136, die saßen alle zu Hause. Sie haben sich das ja nun auch in dem Livestream angesehen, angehört. Zum Inhalt von Söders Rede, dem CSU-Parteichef. Er kündigt mehr Investitionen an in Zukunftstechnologien, bessere Infrastruktur und so weiter, was man so sagt auf dem Parteitag, für die eigenen Leute, oder?
Ja, ich würde sagen, nicht nur für die eigenen Leute. Das war ja schon eine ungewöhnliche Rede, die er so natürlich nie auf einem normalen Parteitag hätte halten können. Das Ungewöhnliche war das, dass es so eher so eine Mischung war zwischen ja einer staatstragenden Ansprache an das Volk, mit auch ganz vielen Verkünden von Maßnahmen, mit Durchhalteappellen, mit dem Hinweis, man müsse Balance halten zwischen den verschiedenen Kriterien und dann eben aber auch durchaus Einsprengsel einer CSU-Ansprache, einer Ansprache der CSU-Delegierten. Aber ich würde schon sagen, dass er sich damit bei Weitem nicht nur an die Delegierten gewandt hat, sondern dass er natürlich gewusst hat, das zieht auch weitere Kreise. Und so war die Ansprache meines Erachtens durchaus gemünzt.
Die Ansprache war gemünzt, sagen Sie. Ich vermute, Sie meinen die Koalition in Berlin?
Die Koalition in Berlin, da waren tatsächlich Inhalte drin, zum Beispiel eben der Hinweis, dass man eben natürlich keine Steuererhöhungen möchte, dass die CSU natürlich auch mit den anderen sogenannten Autoländern für eine Kaufprämie bei Autos ist, dass man auch die Europäische Union im Blick hat. Genau an die hat man eben auch gedacht, an diese Zuhörer und Zuschauer.
Nun haben Sie eben gesagt, da sei auch noch CSU drin in diesem Parteitag. Was ist denn da typisch CSU?
Na, das Typische an der CSU ist, dass man es natürlich schon immer alles ein bisschen besser macht als die anderen. Dieses Bessermachen als die anderen wurde eben auch so dargestellt, dass eben der Freistaat Bayern sich jetzt viele Maßnahmen leisten könne, weil man eben, weil der Freistaat, weil die CSU in der Vergangenheit so gut gewirtschaftet habe, dass man eben das Geld nicht verprasst habe, sondern es sinnvoll investiert habe. Also das war auch das Lob und auch die Begründung dafür, dass es jetzt eben so viel zum durchaus möglich sei, relativ viel Geld oder sehr viel Geld auszugeben. Also das war durchaus auch das Streicheln der Delegiertenseele. Bayern ist halt wieder mal schon ein bisschen besser als die anderen.
Als Gast, der ist ja heute der österreichische Bundeskanzler Kurz zugeschaltet gewesen. Wir erinnern uns, beim vergangenen Parteitag, da war der ungarische Ministerpräsident Orbán im Saal und das war allgemein gewertet worden als zumindest ein Affront gegen die Politik von Frau Merkel. Heute also Kurz zugeschaltet. Ist das nun ein politisches Statement?
Also ich würde sagen, es ist zumindest ein Statement, dass man also Orbán sicherlich nicht mehr einladen wird. Da müsste sich in Ungarn viel ändern. Also da hat sich viel zwischen CDU und CSU hat sich sehr viel verändert, was ja unter anderem mit dazu beiträgt, dass die Union insgesamt auch in den Umfragen wieder besser dasteht. Das hat ja jetzt nicht nur mit der Krisenpolitik zu tun, sondern auch wieder mit dieser Versöhnung von CDU und CSU. Also Orbán wird man sicherlich nicht mehr einladen. Jetzt ist Kurz ja auch nicht ganz unproblematisch in seiner Stellung in der Europäischen Union, einer, der häufig auch durchaus den EU-Kurs nicht teilt. Aber die CSU hat damit deutlich gemacht, dass eben Österreich nun tatsächlich auch ein naher Partner ist, im wahrsten Sinne des Wortes, für Bayern. Und dass gerade in der Pandemiebekämpfung Österreich schon auch manchmal so das Vorbild ist, beziehungsweise vielleicht weniger das Vorbild als der zeitliche Vorläufer. Man sieht an Österreich, was klappt und was nicht klappt. Und Normalerweise haben wir dann hier in Bayern 3 Wochen später ungefähr österreichische Verhältnisse. Und diese Nähe zwischen CSU und Bundeskanzler Kurz, die ist tatsächlich sehr groß. Also da besteht viel inhaltliche Übereinstimmung, aber wiederum auch nicht so viel, als dass Söder jetzt dann nur noch nach Österreich schauen würde. Er betont schon auch gelegentlich, ja, dass die Größe Bayerns nun doch auch nochmal eine andere Komponente hat, auch wenn man nur ein Land eines größeren Staates ist.
Der frühere Ministerpräsident von Bayern, Edmund Stoiber, der hat ja seinem Nachfolger Söder nun geraten, sich bloß nicht von den Berliner Karren spannen zu lassen. Also heißt, Kanzlerkandidatur für die Union soll er von Abstand nehmen. Kann Söder überhaupt noch Nein sagen? Also gilt in der Politik weiterhin, sag niemals nie?
Also ich würde schon sagen, dass es vermutlich gilt, dieses Sag niemals nie, weil es ja zunächst mal davon abhängig ist, diese Frage der Kanzlerkandidatur ist jetzt zunächst mal davon abhängig, wer wird CDU-Parteivorsitzender. Und jetzt sieht es im Augenblick so aus, dass diese Stunde der Exekutive, die wir zurzeit erleben während Corona, dass diese Stunde der Exekutive natürlich Armin Laschet, den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, einen deutlichen Startvorteil geben wird in diesem Kandidatur, um den Parteivorsitz. Und dann ist aber andererseits wiederum eine Situation, wo vielleicht Teile der CDU sagen, der mag zwar ein guter Parteivorsitzender sein, aber wir wollen ihn nicht unbedingt als Kanzlerkandidat. Und die CSU wird es in die Richtung überlegen, dass sie es nur dann unter Umständen in Betracht zieht, wenn tatsächlich damit die Unionsparteien bei der nächsten Bundestagswahl deutlich besser abschneiden könnten, wenn diese Wahrscheinlichkeit mit Söder deutlich größer wäre als mit Laschet. Ansonsten gilt auch in dieser Angelegenheit immer Bayern zuerst. Und da wird man zuerst dran denken, was würde das für die CSU bedeuten und was würde es für Bayern bedeuten. Und erst dann denkt man dran, ob das tatsächlich unter Umständen für die Bundesrepublik und für die Union insgesamt eine attraktive Alternative sein könnte.
Danke, soweit die Einschätzung von Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing. Vielen Dank und guten Abend, Frau Münch.
Gern geschehen, guten Abend.
Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Maske, so wird mittlerweile volkstümlich die Art von Mund-Nasen-Schutz bezeichnet, mit der wir unsere Mitmenschen vor zu viel möglicher Virenlast schützen sollen, wenn wir atmen oder sprechen. Zuerst wurde das Stück Stoff vor dem Gesicht als Mittel der Wahl noch belächelt, später dann sogar vorgeschrieben, zumindest in bestimmten Situationen. Und mittlerweile, da gibt es auch genug davon. Die Produktion konnte eben schnell gesteigert werden. Und auch bei den Tests auf das neuartige Coronavirus, da gab es eine entscheidende Veränderung. Mittlerweile drängt Gesundheitsminister Spahn zum Testen, denn es sind mehr Tests vorhanden, als bislang überhaupt abgerufen wurden. Frank Capellan.
Jens Spahn will den Druck erhöhen. Noch für diesen Monat kündigt der Gesundheitsminister eine Verordnung an, die präventive Reihentests in Krankenhäusern und Pflegeheimen zur Regel machen soll. Der Christdemokrat ärgert sich darüber, dass vorhandene Testkapazitäten offenbar aus Kostengründen nicht genutzt werden. 425.000 Tests wurden in der vergangenen Woche vorgenommen, obwohl die Kapazitäten doppelt so hoch sind. In Heimen und Krankenhäusern sollten die Untersuchungen auf Covid-19 aber die Regel sein, wenn Patienten und Bewohner aufgenommen oder verlegt werden, bekräftigt Spahn gegenüber der Zeitung Die Welt. Schon im Bundestag hatte der Gesundheitsminister angekündigt, dass sich die Krankenkassen auf eine Übernahme der Kosten einzustellen haben.
Und deswegen machen wir genau das, was jetzt notwendig ist in dieser Phase. Wir weiten noch weiter die Möglichkeit aus, auch zulasten der Krankenversicherung zu testen, in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern.
Unterdessen muss das Gesundheitsministerium einräumen, dass es zu logistischen Problemen bei der Auslieferung von Schutzmasken kommt. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung konnten etwa 130 Millionen hochwertige FFP2-Masken nicht zugestellt werden. Zur Begründung heißt es, die Prüfung der Ware durch den TÜV sei sehr zeitaufwendig. Etwa 20% der aus China gelieferten Masken entsprechen nicht der Norm. Grundsätzlich sind laut Gesundheitsminister aber inzwischen ausreichend Masken vorhanden. Mittlerweile gelingt es uns, so viele zu beschaffen, dass mir die ersten kassenärztlichen Vereinigungen und Länder sagen, der Hof ist voll, stellt die Lieferungen ein, unterstreicht Spahn. Doch offenbar landet das Material nicht dort, wo es gebraucht wird. Wenn es wirklich auf den Höfen lagert, irgendwo, dann bitte ausliefern an die Kliniken, an die Praxen, an die Altenheime, fordert Susanne Jona. Die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund verweist darauf, dass die Einmalmasken oft während der gesamten Schicht getragen würden, weil der Nachschub einfach nicht ankomme. Die fünf Wirtschaftsweisen nehmen derweil die Wiederbelebung der Konjunktur in den Blick. In einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung warnen sie davor, sich angesichts des Einflusses einzelner Branchen zu einer Vielzahl an branchenspezifischen Maßnahmen verleiten zu lassen. Damit würden sich bestehende Strukturen verfestigen, ohne dass dies wachstumsfördernd wirken könne. Stattdessen fordern die Experten weitere fiskalpolitische Maßnahmen, mehr Möglichkeiten zum steuerlichen Verlustrücktrag oder Vortrag, etwa helfe Unternehmen, die infolge der Pandemie Verluste zu erwarten hätten. CSU-Chef Markus Söder warnt allerdings im ZDF-Morgenmagazin davor, allzu viel zu versprechen. Zwar brauche man Impulse für die Wirtschaft, doch angesichts der Milliardenhilfsprogramme müsse eine Schuldenobergrenze des Staates definiert werden.
Wir müssen genau überlegen, welche Maßnahmen sind sinnvoll, welche können wir uns leisten. Deswegen braucht es tatsächlich eine Obergrenze. Und wir brauchen jetzt Impulse, Steuersenkungen, Konjunkturmaßnahmen, aber alles zusammengebunden. Und zum Beispiel die Idee, jetzt einfach alte Schulden zu tilgen, einzelner Kommunen aus einigen Bundesländern, ist das sicher der falsche Weg.
Der bayerische Ministerpräsident Söder im Beitrag von Frank Capellan. Ja, die Corona-Krise kostet viel Geld, die Bürger, die Unternehmen und auch den Staat, wie gerade gehört. Zurzeit wird ja der direkte Einstieg des Bundes bei der angeschlagenen Lufthansa diskutiert. Aber auch die Kommunen haben ihre Probleme, die sich noch verschärfen. Vor allem dort, wo die Schuldenlast bereits vor Corona kaum noch tragbar war. Da soll jetzt ein kommunales Konjunkturpaket helfen, das Finanzminister Scholz angekündigt hat. Barbara Schmidt-Matern erläutert die Lage.
Norbert Walter-Borjans war schon zu seiner Zeit als NRW-Finanzminister intensiv darum bemüht, den hochverschuldeten Kommunen in Nordrhein-Westfalen unter die Arme zu greifen. Inzwischen ist Walter-Borjans Co-Parteichef der Bundes-SPD und nach wie vor stehen viele Städte und Gemeinden mit leeren Kassen da. Die Lage hat sich infolge der Corona-Pandemie sogar noch verschlechtert. Große Teile der öffentlichen Infrastruktur, Sportanlagen, Verkehrsmittel, Schulen sind oder waren über Wochen geschlossen. Ihr Betrieb muss aber aufrechterhalten werden. Die Kommunen zahlen also drauf bei gleichzeitig einbrechenden Steuereinnahmen. Deshalb schlägt der SPD-Chef jetzt gemeinsam mit kommunalen Mandatsträgern einen Solidarpakt vor, der speziell die Städte und Gemeinden unterstützen soll.
Ja, es ist ein Aufschlag, der nochmal deutlich macht, wie ernst es uns ist, dass wir wissen, es geht nur, wenn wir es gemeinsam schaffen,
sagte Walter-Borjans am Mittag in einem Pressegespräch, das online stattfand und wegen technischer Probleme zeitweise kaum zu verstehen war. Doch die Forderung der SPD-Spitze ist nicht neu. Walter-Borjans will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Kommunen sollen Geld zur Bewältigung der Corona-Krise erhalten und gleichzeitig bei ihrem Altschuldenproblem entlastet werden. Diese Verknüpfung ruft Widerstand hervor, vor allem beim Koalitionspartner. An die Adresse von CDU und CSU gerichtet, warnt Walter-Borjans deshalb vor Fehlern aus, Zitat, parteipolitischem oder regionalem Trotz.
Ich habe auch in diesem Punkt regelmäßig direkten Kontakt zur Kanzlerin. Das Zweite ist, dass wir ja selbst auch sehen, dass CDU und CSU je nach Betroffenheit in diesem Bereich unterschiedlich sich bisher auch positioniert haben.
Tatsächlich herrscht viel Stimmigkeit in den Unionsparteien. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, ein Christdemokrat, will das geplante Konjunkturprogramm der Bundesregierung im Hinblick auf Höhe, Umfang und Geltungsdauer klar begrenzen. Auch Bayerns Ministerpräsident und Chef der Schwesterpartei CSU reagiert ablehnend. Markus Söder hält nichts von einer Tilgung der kommunalen Altschulden. Und angesichts der wachsenden Staatsverschuldung fordert der CSU-Vorsitzende eine Obergrenze. Anders Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen. Der Christdemokrat regiert ein Bundesland, dessen Kommunen an Rhein und Ruhr besonders hoch verschuldet sind. Der Ministerpräsident befürwortet deshalb einen guten Teil der SPD-Vorschläge. Am Mittag stellte Laschet in Düsseldorf klar:
Wir brauchen finanzstarke Kommunen, damit vor Ort auch das Handwerk seine Aufträge bekommt und investiert werden kann und Infrastruktur in Ordnung gebracht werden kann.
Bereits vor einer knappen Woche hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz ein entsprechendes Konzept vorgestellt. Jetzt legt der Vizekanzler und Sozialdemokrat nach. Nach Meldungen des Spiegel will der Finanzminister vor allem die Kaufkraft der Familien stärken. Dem Bericht zufolge sollen Eltern für jedes Kind einmalig 300 Euro erhalten. Im Finanzministerium wird außerdem offenbar darüber nachgedacht, Gastwirten und Künstlern einen Ausgleich für entgangenes Einkommen zu zahlen, gemessen am Durchschnittsverdienst der vergangenen Jahre. Das Finanzministerium kommentierte den Bericht zunächst nicht, dafür aber meldet sich die Bundesumweltministerin zu Wort. Der Klimaschutz ist aus Sicht von Sozialdemokratin Svenja Schulze einer der besten Konjunkturimpulse überhaupt. Ein paar Tage Zeit bleiben der Koalition noch. Kurz nach Pfingsten will die Bundesregierung Anfang Juni ihren Plan für ein bundesweites Konjunkturpaket vorlegen.
Die Debatte um Corona-Hilfen für Kommunen, der Beitrag von Barbara Schmidt-Mattern. 23 Uhr und 30 Minuten der Deutschlandfunk, das war der Tag. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Die griechische Küstenwache hat 51 Flüchtlinge aus Seenot gerettet. Thomas Bormann.
Die griechische Küstenwache hat 51 Flüchtlinge aus dem Meer gerettet, deren Schlauchboot wenige hundert Meter vor der Küste der Insel Lesbos gekentert war. Die Flüchtlinge waren heute früh vom türkischen Ufer aus gestartet, um auf die etwa 10 Kilometer entfernte griechische Insel Lesbos zu gelangen. Nach Angaben der griechischen Behörden sind die 51 Geretteten wohlauf. Sie stammen aus Afghanistan, aus afrikanischen Ländern und aus Syrien. Sie werden nicht in das überfüllte Flüchtlingslager Moria gebracht, sondern sie müssen die nächsten 14 Tage in einer gesonderten Unterkunft in Quarantäne verbringen. Dasselbe gilt für weitere 16 Flüchtlinge, die bereits heute früh mit einem Schlauchboot auf Lesbos angekommen waren. In den Lagern auf griechischen Inseln ist bislang noch keine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Die griechische Regierung hat heute die Ausgangssperre für alle Flüchtlingslager in Griechenland bis zum 7. Juni verlängert. Die Flüchtlinge dürfen also auch weiterhin die Lager nicht verlassen. Allein im Lager Moria auf der Insel Lesbos leben derzeit 17.400 Personen. Das Lager ist damit sechsfach überbelegt, denn eigentlich hat es nur Platz für 3.000 Flüchtlinge.
In Spanien, da werden die Strände nun mit Drohnen überwacht, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. Oliver Neuroth.
Das Bild von überfüllten Stränden in Spanien wird es in diesem Sommer nicht geben. An allen Stränden soll eine Obergrenze für Besucher gelten. Der Betreiber muss dafür sorgen, dass es Einlasskontrollen gibt und auf Anzeigetafeln klar zu lesen ist, wie hoch aktuell die Auslastung ist. Um das zu beobachten, können nach den Plänen der Regierung Drohnen eingesetzt werden. Wer zu einem Strand kommt, soll sich nicht selbst einen Platz suchen dürfen. Mitarbeiter sollen den Gästen Bereiche zuweisen. Strandpersonal muss auch Liegestühle desinfizieren, nachdem Besucher sie genutzt haben. Liegen müssen mindestens 2 Meter voneinander entfernt aufgestellt werden. Besuchergruppen müssen den Mindestabstand untereinander nicht einhalten. Diese Empfehlungen stehen in einem Gesetzentwurf der Regierung, dem das Gesundheitsministerium noch zustimmen muss. Die Entscheidung, welche Sicherheitsmaßnahme wie genau umgesetzt wird, liegt bei den Städten und Gemeinden, zu denen ein Strand gehört, beziehungsweise beim privaten Betreiber. Noch ist Spanien für Touristen geschlossen. Die Regierung plant im Moment, die Grenzen für Urlauber frühestens Ende Juni zu öffnen. Auf Mallorca sind etwas früher schon erste Pilotreisen mit deutschen Touristen geplant.
Die Söhne des ermordeten saudischen Journalisten Khashoggi haben offiziell den Mördern vergeben. Björn Blaschke.
Wir, die Söhne des Märtyrers Jamal Khashoggi, verkünden, dass wir jene, die unseren Vater getötet haben, begnadigen. Das twitterte vergangene Nacht Jamal Khashoggis Sohn Salah. Der Grund ist laut Kurznachricht religiöser Natur. Khashoggis Sohn bezieht sich auf den Koran, in dem es heißt, dass Gleiches mit Gleichem vergolten werden solle, dass aber der, der begnadigt und Wiederversöhnung anstrebt, von Gott belohnt wird. Darauf aufbauend gibt es in verschiedenen arabischen Ländern neben dem staatlichen auch den privaten Gnadenakt. Das heißt, dass Angehörige von Getöteten den Mördern die Todesstrafe ersparen können. Jamal Khashoggi war vor mehr als 2 Jahren im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul umgebracht worden. Nach türkischer Darstellung wurde der Mord von höchster saudi-arabischer Stelle angeordnet. Ein Gericht in Saudi-Arabien hatte in dem Fall vergangenen Dezember 5 Menschen zum Tode verurteilt. Dass die Familie den zum Tode Verurteilten nun durch Begnadigung die Vollstreckung des Urteils erspart, heißt nicht Strafbefreiung. Saudi-arabische Medien weisen darauf hin, dass die Gesetze des Landes trotzdem Strafen für Mörder vorsehen, Außerdem hätten Urteile in anderen Verfahren Bestand.
Nach dem Absturz eines Flugzeuges in Pakistan sind bisher 41 Leichen geborgen worden. Silke Dietrich.
Autos, Motorräder und Häuser stehen in Flammen. Mächtige schwarz-graue Rauchwolken steigen auf. Das sind Bilder, die der pakistanische Nachrichtensender Jio aus dem Wohngebiet zeigt. Das Militär und die Polizei haben das Gebiet abgesperrt. In dem Viertel direkt neben dem Flughafen stehen die Häuser dicht an dicht. Die pakistanische Luftfahrtbehörde sagt, der Pilot habe noch einen Notruf abgesetzt und gesagt, dass er die Kontrolle über die beiden Motoren verloren habe. Eine Minute bevor der Flieger landen sollte, sei die Verbindung abgebrochen. Mehr als 90 Menschen sollen an Bord gewesen sein im Airbus 320 von der pakistanischen Fluggesellschaft PIA. Viele Menschen an Bord wollten wohl zu ihrer Familie zum Feiern nach Karachi. Am Wochenende ist Eid, das Ende der Fastenzeit für Muslime. Erst vor wenigen Tagen hatten die pakistanischen Behörden entschieden, wieder Inlandsflüge zu starten, die wochenlang wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt waren.
Iran räumt Waffenlieferungen an militante Palästinenser ein. Christian Butgereit.
Dass Iran Waffen an militante Palästinensergruppen im Gazastreifen liefert, ist nicht überraschend. Die Hamas und der Islamische Dschihad hatten sich dafür immer wieder bedankt. Allerdings hatte es die iranische Führung nie öffentlich bestätigt, so wie heute Khamenei. Der geistliche und politische Führer sprach Israel das Existenzrecht ab und bezeichnete das Land als Tumor in der Region, der durch einen heiligen Krieg der Palästinenser entfernt werden müsse. Zuvor hatte Khamenei auf Twitter geschrieben, es gehe nicht darum, die Juden zu eliminieren, sondern ein so wörtlich aufgedrängtes Regime wie das des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Khamenei äußerte sich anlässlich des sogenannten Jerusalem-Tags mit dem Iran alljährlich an die Besetzung Ostjerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967 erinnert. Wegen der Corona-Pandemie gab es statt der seit 30 Jahren üblichen Großkundgebungen nur eine im Fernsehen und Internet übertragene Rede. Auch ein zunächst für die Hauptstadt Teheran angedachter Autokorso fand nicht statt.
Und damit zur Börse. Die Tageswerte aus Frankfurt am Main hat Konrad Busen.
Die Dealmaker kommen zurück. Die Recherchefirma Global Data hat gezählt, dass die Zahl der Finanzdeals vergangene Woche weltweit um 5,6% gestiegen ist. Besonders Deutschland verzeichnete ein starkes Plus von rund 48% mehr Deals als in der Woche zuvor. Dabei geht es nicht nur um klassische Firmenübernahmen und Fusionen, sondern auch um Vereinbarungen über Risikokapital oder um neue Anleihen, mit denen Unternehmen am Kapitalmarkt Schulden aufnehmen. Das alles bezeichnet Global Data als Deals. Deutlich macht das, in vielen Bereichen der Finanzwelt gibt es in der Corona-Krise etwas zu verdienen. Und der vergleichsweise hohe Wert für Deutschland bedeutet, hier kommen die Geschäfte nach Corona schneller wieder in Gang als etwa in den Nachbarländern. Eine ganz klassische Fusion deutet sich im deutschen Immobiliensektor an. Die Nummer 3 der deutschen Wohnimmobilienkonzerne nach Deutsche Wohnen und Vonovia, nämlich LEG Immobilien, möchte zu den beiden Marktführern aufschließen und sich mit der kleineren TAG Immobilien zusammentun. Ein Deal, der heute vor allem den Aktien von TAG kräftig Auftrieb gab. Ihr Kurs stieg um 6,5% in die Höhe. Der deutsche Aktienindex DAX leicht im Plus an diesem Freitag. Er beendet den Handel bei 11.074 Punkten. Auf Wochensicht hat der DAX knapp 6% dazugewonnen. Dass die Regierung in Peking seit 30 Jahren zum ersten Mal keine konkrete Wachstumsprognose für die Wirtschaft abgegeben hat, so mancher an der Börse meint, das sei nicht nur eine schlechte Nachricht. Früher waren die Zahlen in Peking oft geschönt. Jetzt keine Prognose abzugeben, das klinge realistisch und der Corona-Krise angemessen.
Die AfD hat mal wieder eine Führungsdiskussion. Der Rausschmiss des Brandenburger Parteichefs Kalbitz durch den Bundesvorstand hat tiefe Gräben gerissen bzw. sie wieder ins Licht gerückt. Denn neu sind die verschiedenen Strömungen ja nicht, allen voran die des völkisch-nationalen Flügels. Jetzt also wieder Zoff zwischen AfD-Chef Meuthen und seinem Co-Vorsitzenden Chrupalla sowie der Bundestagsfraktion. Ist die Partei nun auf dem Weg, mal wieder ihr Spitzenpersonal auszutauschen, wie sie es bereits einmal getan hat mit Bernd Lucke oder Frauke Petri? Kai Küstner analysiert die Lage.
7 Tage hatten die beiden Lager im AfD-internen Machtkampf nun schon Zeit, aufeinander zuzugehen. Doch das Gegenteil passiert. Vielmehr betonieren sich die Streitenden in ihren gegensätzlichen Positionen ein und erzeugen damit ein Bild der Partei nach außen, das dem AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland durchaus Sorgen macht.
Ja, natürlich, haben Sie völlig recht. In dem Moment, wo Kräfte in der Weise gegeneinander stehen, ist das immer negativ und wird sich auch negativ auswirken.
Beklagt Gauland im Interview mit dem ARD Hauptstadtstudio, schiebt hier jedoch eindeutig Teilen des Bundesvorstands die Schuld zu.
Den ersten Schritt haben diejenigen getan, die jetzt völlig überstürzt und ohne Not gleich und jetzt eine Mitgliedschaft annullieren wollen.
Auf Betreiben von Parteichef Jörg Meuthen hatte der AfD-Vorstand mit 7 Ja- und 5 Gegenstimmen vor einer Woche den brandenburgischen Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz wegen dessen Kontakten ins rechtsextreme Milieu ausgeschlossen. Seitdem wird Meuthen deshalb in den sozialen Netzwerken mit Hass und Hetze überzogen, wird aus den eigenen Reihen als Spalter beschimpft. Aus Kalbitz' Landtagsfraktion in Brandenburg kam die Forderung, den Bundesvorstand neu wählen zu lassen. Trotzdem sieht sich Meuthen, wie er im Telefonat mit dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt, sicher im Sattel.
Ich weiß die Mehrheit der Partei hinter mir und bin mir da absolut sicher. Aber man bekommt dann natürlich auch viel Widerstand. Und dieser Widerstand hat zu Teilen geradezu unappetitliche Dimensionen. Das muss man aushalten in dem Moment.
In einer Rundmail an die Mitglieder hatten Meuthen und dessen Mitstreiter im Vorstand gestern Abend ihre Position im Fall Kalbitz untermauert. Sichtbarer Beleg dafür, wie gespalten die Parteispitze aber derzeit ist. Als Anhang dem Schreiben beigefügt ist eine Stellungnahme von Meuthens Co-Bundessprecher Tino Chrupalla, in dem dieser, unterstützt unter anderem von den Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland, seine gegenteilige Sicht der Dinge kundtut.
Ich bin, das will ich offen gestehen, auch unglücklich über diese zusätzliche Stellungnahme.
Ein Beinbruch sei das Minderheitenvotum aber auch wieder nicht, betont Meuthen. Und dann ist da noch der thüringische AfD-Landeschef Björn Höcke, Kalbitz' Freund und prominentester Kopf des kürzlich aufgelösten völkisch-nationalen Flügels der AfD. Verrat an der Partei musste sich Meuthen von Höcke schon vor Tagen vorwerfen lassen. Seitdem legt er auf Facebook oder Twitter regelmäßig nach. Ein großes Ego kostet die Partei viel Geld. Wie viel Meuthen wollen wir uns als Partei weiter leisten, fragt Höcke in seinem jüngsten Beitrag, der zuvor in einem Video davon sprach, dass die AfD überfallen worden sei.
Da gibt es jetzt eine Mehrheit im Bundesvorstand unter Führung von Jörg Meuthen und Beatrix von Storch, die augenscheinlich nur ihren Kurs für den richtigen hält, die nicht zum Kompromiss fähig ist, so scheint es jedenfalls, die eine andere Partei will, die eine kalte Partei will, eine marktradikale Partei.
Nur vordergründig vermutet Höcke, gehe es um Personen, es gehe in Wahrheit um Inhalte. Stellt sich die Frage, ob sich die Gräben, die sich quer durch die Partei ziehen und die keine neuen Gräben sind, irgendwie wieder überbrücken ließen. Der Ehrenvorsitzende Gauland hält den Rauswurf von Kalbitz nach eigenem Bekunden für juristisch und politisch verfehlt, hält jedoch nichts von einem Sonderparteitag zur Klärung der Führungsfrage.
Ehrlich gesagt, wir kriegen unseren normalen Parteitag wegen Corona nicht hin. Wir können im Moment keine Parteitage machen, also ist eine solche Forderung im Moment irrelevant.
Ähnlich sieht das Parteichef Meuthen. Immerhin, in dieser Frage sind also der Parteichef und der Fraktionschef einer Meinung. Doch ansonsten ist nur schwer zu erkennen, wie im Streit der AfD mit sich selbst die beiden Lager wieder zueinander finden sollen.
Machtkampf in der AfD, Kai Küstner berichtete. Es ist ein schöner Begriff. Er verdeutlicht die Hoffnungen auf eine friedlichere Welt nach dem Zusammenbruch des Ostblocks Anfang der 90er Jahre. Open Skies, der offene Himmel. Es klingt nach grenzenloser Freiheit ohne Bedrohung für die Völker. Demnach dürfen Flugzeuge der ehemaligen Warschauer Paktstaaten und auch der NATO jeweils über das Gebiet des anderen fliegen und nach Verdächtigem Ausschau halten. Diese vertrauenbildende Maßnahme funktioniert zuletzt nicht mehr wirklich gut. Russland zum Beispiel sperrte gewisse Teile seines Territoriums. Und US-Präsident Trump, der will das jetzt als Konsequenz aus diesem Vertrag aussteigen. Jan Böscher berichtet aus Washington.
Das Vorgehen mag international Irritationen auslösen. Für Präsident Trump ist die Sache aber einfach. Er erklärte, Verträge, die von anderen nicht eingehalten würden, aber von den USA, werden gekündigt.
They don't adhere to it, and we do. When we have things like that, we pull out also.
Aus Sicht der USA hält sich Russland nicht an das Open Skies Abkommen. Es war 1992 abgeschlossen worden, um Vertrauen zu verbessern. Es erlaubt den Vertragspartnern, sich gegenseitig aus der Luft zu überwachen. Der Vorwurf der USA, Russland mache davon ausführlich über Amerika Gebrauch, verweigere aber die Überflugrechte für bestimmte eigene Gebiete. Darum müsse es Konsequenzen geben, sagte Marshall Billingsley im Fernsehsender PBS. Er ist Trumps neuer Gesandter für Waffenkontrolle. Billingsley sagte, die Überwachungsflüge seien verzichtbar geworden, weil man innerhalb von Sekunden Bilder kommerzieller Satelliten herunterladen könne.
You can download commercial imagery today in a matter of seconds that really meets the original intent of confidence building measures in Europe.
Das entspreche dem Ziel einer Vertrauensbildung in Europa. Die europäischen Verbündeten der USA sind da anderer Meinung. Sie bedauerten den amerikanischen Rückzug. Der Vertrag könnte aber auch ohne die USA weitergehen. Darauf spielte Billingsley an.
It's going to be important that going forward, the other countries that remain inside the Open Skies Treaty continue to hold the Russians to account.
Es sei wichtig, dass die anderen Länder, die im Vertrag blieben, Russland zur Verantwortung ziehen. Die US-Regierung gibt an, den eigenen Rückzug in den vergangenen Monaten sorgfältig abgewogen zu haben. Die Entscheidung wurde besonders von konservativen Russland-Kritikern gelobt. Senator Ted Cruz sagte, sie sei überfällig. Kritik kam dagegen zum Beispiel von dem Demokraten Elliot Engel, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus. Er sagte, der Rückzug aus dem Vertrag sei illegal, weil Präsident Trump nicht, wie vorgeschrieben, vorher im Kongress Bescheid gegeben habe. Das Open Skies Abkommen ist nicht das erste Abkommen mit Russland, das die Trump-Regierung kündigt. Im vergangenen Jahr beendete sie den INF-Vertrag, der die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa regelte. Auch hier warf sie Russland vor, den Vertrag verletzt zu haben. Viele sicherheitspolitische Experten bestätigen das. Trotzdem argumentieren sie dafür, sich innerhalb der bestehenden Verträge um Verbesserungen zu kümmern. Jim Walsh vom MIT sagte bei NPR, dafür gebe es entsprechende Verfahren. Trump gehe es darum, abzureißen, um selbst mehr und neuartige Atomwaffen zu bauen.
He is about tearing things down, at the same time that he announces plans to build more nuclear weapons and new types of nuclear weapons.
Walsh wies auch Trumps Argument zurück, mit dem Ausstieg könne man Russland an den Verhandlungstisch bewegen. Das habe schon beim INF-Vertrag nicht geklappt. Die Trump-Regierung plant eine neue, groß angelegte Verhandlungsrunde für einen Abrüstungsvertrag. Es geht um den New START-Vertrag, der im kommenden Jahr ausläuft. Er begrenzt die Zahl der stationierten Atomraketen. Das Ziel der USA ist es, neben Russland auch China mit an den Verhandlungstisch zu bekommen. Der Gesandte Billingsley sagte, wenn China wie eine Großmacht behandelt werden wolle, müsse es sich auch so verhalten.
If they really do want to be treated as a great power, which I think they do, then they're going to need to be prepared to show up and behave like a great power, negotiate with the United States and Russia and agree to the kind of verification and transparency measures that we need.
China solle mit den USA und Russland verhandeln und den Überprüfungs- und Transparenzmaßnahmen zustimmen, die man brauche. China sperrt sich bislang dagegen und der Zeitplan bis zum nächsten Februar ist ambitioniert.
Jan Bösche berichtete aus Washington. Und in Brüssel am Sitz der NATO, da berieten die Botschafter der NATO-Staaten über diese Nachrichten aus dem Weißen Haus. Sie stellten sich dabei aber nicht hinter das NATO-Mitglied USA. Das sei kein Thema gewesen, sagte Generalsekretär Stoltenberg. Stattdessen appellierte die NATO an Russland, sich wieder vollständig an das Open Skies Abkommen zu halten. Astrid Korall.
2 Stunden lang haben sich die NATO-Botschafter heute Nachmittag darüber ausgetauscht, dass die USA sich erneut aus einem wichtigen internationalen Abkommen zurückziehen wollen. Wie die USA wirft auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg Moskau vor, sich nicht an seine Verpflichtungen zu halten. Russland hat über viele Jahre Flugbeschränkungen verhängt, die nicht mit dem Vertrag vereinbar sind. Darunter Flugbeschränkungen über Kaliningrad und in der Nähe seiner Grenze zu Georgien. Die NATO-Verbündeten, so Stoltenberg weiter, seien sich einig, dass alle Staaten, also auch Russland, ihre Verpflichtungen einhalten müssten. In einem anderen Punkt aber gab es offenbar keine Einigkeit, nämlich darüber, welche Konsequenzen das russische Vorgehen haben soll. Für ihren Ausstieg aus dem Open Skies Vertrag bekamen die USA jedenfalls keine Unterstützung. Einige Länder hätten Besorgnis über die Entscheidung der US-Regierung geäußert, hieß es nach der Sitzung der NATO-Botschafter. Was sich auch mit der Erklärung deckt, die die Außenminister mehrerer europäischer Staaten, darunter auch Deutschland und Frankreich, zuvor abgegeben hatten. Sie bedauerten die Ankündigung aus Washington. Deutliche Kritik kam aus Russland, das einerseits die USA beschuldigt, selbst gegen den Vertrag zu verstoßen und andererseits alle Vorwürfe zurückweist. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hart, sagte im Interview mit NDR Info dagegen, man müsse klar sagen, dass Präsident Putin eine ganze Reihe von Überfluggenehmigungen verweigert habe.
Sodass tatsächlich Russland diesen Vertrag weder den Buchstaben noch dem Sinn nach einhält. Die Kündigung des Vertrags durch die USA ist allerdings aus unserer Sicht der falsche Schritt. Es müsste politischer und diplomatischer Druck auf Russland ausgeübt werden, den Vertrag wieder vollumfänglich zu erfüllen, denn er ist ein wichtiger Teil der Sicherheitsarchitektur und der Rüstungskontrollarchitektur, die wir in den 80er Jahren in Europa geschaffen haben.
Martin Schirdewan, Europaabgeordneter von den Linken, sprach von einer absolut fatalen Entwicklung. Er erinnerte daran, dass US-Präsident Trump bereits zwei wichtige Vereinbarungen in diesem Bereich gekündigt hat: das Atomabkommen mit dem Iran und den INF-Vertrag, der den Besitz und Bau landgestützter atomar bestückbarer Mittelstreckenraketen verboten hat.
Es gilt zu befürchten, dass wenn er jetzt auch aus dem dritten Abkommen noch aussteigt, was zur Abrüstung beiträgt, wir mit einer Situation konfrontiert sein könnten oder noch stärker konfrontiert sein könnten, dass es zu einem neuen Wettrüsten kommt.
Das Aus für den Open Skies Vertrag ist noch nicht endgültig besiegelt. Noch bleiben 6 Monate, bis die Kündigung wirksam wird. Außenminister Heiko Maas will sich in dieser Zeit mit anderen dafür einsetzen, dass die US-Regierung noch einmal über ihre Entscheidung nachdenkt. Und gleichzeitig will sich die NATO bemühen, dass Russland das Abkommen wieder einhält.
Astrid Korall aus Brüssel. Der Ausbruch der Corona-Pandemie in China hat das Land verändert. So rigoros wie sonst nicht vorstellbar haben die Behörden eine Millionenbevölkerung unter Quarantäne gestellt und überwacht. Und am Ende haben sie es geschafft. Zumindest in China ist die Lage offenbar unter Kontrolle. Im Schatten dieser Maßnahmen versucht die Führung in Peking offenbar, auch in der Sonderwirtschaftszone Hongkong stärkeren Einfluss zu gewinnen. Sie kündigte ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong an. Dort befürchten die Menschen nun mehr Unterdrückung. Steffen Wurzel.
Chinas Regierungschef Li Keqiang widmete dem geplanten nationalen Sicherheitsgesetz für Hongkong nur wenige Sekunden seiner mehr als einstündigen Volkskongressrede. Doch entscheidend war nicht die Länge der Aussage, sondern der Inhalt. Man werde für die beiden Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau solide Rechtsvorschriften auf den Weg bringen, um die nationale Sicherheit in den beiden autonom regierten Regionen aufrechtzuerhalten, sagte Li. In der früheren portugiesischen Kolonie Macau gibt es bereits ein entsprechendes Gesetz. Die Initiative der chinesischen Staatsführung zielt also ganz klar ab auf das deutlich größere Hongkong. Die ehemalige britische Kolonie wird seit der Übergabe an China Mitte 1997 autonom regiert, nach dem völkerrechtlichen Prinzip ein Land, zwei Systeme. Die pro-festlandchinesische Regierung Hongkongs versuchte bereits Anfang der 2000er Jahre, ein Gesetz zur nationalen Sicherheit durchzusetzen. Doch sie scheiterte am entschiedenen Widerstand der Hongkonger Opposition und der Zivilgesellschaft. Das Parlament der Stadt stoppte die Pläne schließlich. Dass die Zentralregierung in Peking nun durchgreift und Hongkong das entsprechende Gesetz quasi von oben aufdrückt, ist ein starkes Zeichen. Die kommunistische Führung macht damit klar, dass sie künftig schärfer und direkter in Hongkong durchgreifen will. Einzelheiten zum geplanten Gesetz gibt es noch nicht. Es soll sich aber richten gegen Subversion, Verrat und Aufwiegelung, außerdem gegen alle in Hongkong, die für eine Abspaltung der Stadt von China werben. Konkret bedeutet das, dass alle pro-demokratischen Aktivitäten in Hongkong deutlich härter als bisher bestraft werden können und dadurch schwieriger werden. Hongkongs Opposition ist entsprechend entsetzt. Sie warnt vor Willkür der Behörden gegenüber Andersdenkenden und einem weiteren Aushöhlen der Rechtsstaatlichkeit. Today I think that is the saddest state in Hongkong history. Das ist heute der traurigste Tag in der Geschichte Hongkongs, sagte die prodemokratische Parlamentsabgeordnete Tanya Chan. Das Vorhaben bestätigt, dass wir längst bei Ein Land, ein System angekommen sind. Der internationalen Staatengemeinschaft möchte ich sagen, das ist jetzt das Ende von Hongkong, das Ende von Ein Land, zwei Systeme, sagte der sichtlich um Fassung ringende Parlamentsabgeordnete Dennis Kwok. Das war's dann. Der Status von Hongkong als internationale Stadt wird sehr bald verschwunden sein. Der von Chinas Staatsführung de facto eingesetzte Vorsitzende des Hongkonger Parlaments, Andrew Leung, äußerte sich schriftlich zum Vorhaben der Pekinger Regierung. Er respektiere, verstehe und unterstütze die Initiative. In Hongkongs Wirtschaft löste das geplante Gesetz zur nationalen Sicherheit eine Art Schockwelle aus, abzulesen an der Börse. Der Hang Seng-Index sackte um mehr als 5% ab. Der Leiter der Deutschen Handelskammer in Hongkong, Wolfgang Niedermark, mahnte, das Prinzip Ein Land, zwei Systeme sei die alles überragende Grundlage für den Erfolg des Standorts Hongkong.
Die Ankündigung aus Peking, nun auf diese Weise ein Sicherheitsgesetz für Hongkong auf den Weg zu bringen, ist natürlich eine besonders schwerwiegende in einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die uns hier in letzter Zeit Sorgen bereiten.
Und nach dem Beitrag von Steffen Wurzel ist noch Zeit für den Blick in die Kommentare der Tageszeitungen von morgen mit Philipp Hinken.
Der geplante Ausstieg der USA aus dem Rüstungskontrollvertrag Open Skies ist ein Thema der Kommentare.
Das Abkommen erlaubt Aufklärungsflüge im Luftraum der Unterzeichnerstaaten. Dazu schreibt die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder: Die Supermacht agiert mal wieder ohne Absprache mit den Verbündeten. Der Vertrag selbst mag durch die heutigen technischen Möglichkeiten der Satellitenüberwachung an Wichtigkeit verloren haben. Doch die eigentliche Bedeutung der Kündigung ist eine andere. Trump geht es allein um das Diktat der Spielregeln. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen wirft dem US-Präsidenten ein gefährliches Spiel vor. Trump fordert Moskau auf, sich strikt an Abmachungen zu halten, auf dass er eventuell einen Rückzieher bei seinen Ausstiegsplänen mache. Das ist die Taktik eines Mannes, der lange Abschnitte seines Berufslebens in der beinharten New Yorker Immobilienbranche verbracht hat. Doch das Vorgehen Trumps allein mit taktischen Manövern erklären zu wollen, greift zu kurz. In Wahrheit ist dem Präsidenten alles suspekt, was seinem Land in irgendeiner Weise Fesseln anlegt. Einen Rückschritt in alte Zeiten, befürchtet die Süddeutsche Zeitung. Der Kalte Krieg, diesen Konsens gab es einmal, sollte abgelöst werden durch eine Fülle internationaler Abkommen. Man kam zu der Auffassung, dass schrittweise Abrüstung nur mit größerem Vertrauen zwischen Ost und West zu erreichen wäre und dass die Verträge einen geregelten Kontrollmechanismus brauchen. Dieses Konzept steht nun offenbar vor seinem Ende. Zum heutigen virtuellen Parteitag der CSU wird außerdem die Rolle des bayerischen Ministerpräsidenten Söder diskutiert und seine Rolle als möglicher Kanzlerkandidat. Der Kölner Stadtanzeiger kommentiert: Er hat gerade den umstrittenen Begriff der Obergrenze reaktiviert, den sein Vorgänger Seehofer in der Flüchtlingskrise prägte. Söder spricht von einer Obergrenze für die Haushaltsverschuldung, weit weniger schwierig für die Verständigung in der Union, und gibt nun die bayerische Angela Merkel. Er spricht von Maß und Mitte, er lobt die Kanzlerin, wo er nur kann. Und der Effekt ist bemerkenswert. Söders zunächst miserable Umfragewerte sind gestiegen. Der Franke wäre als Kanzlerkandidat keine Verlegenheitslösung, findet der Mannheimer Morgen. Mit Söder bewährt sich vor allem ein CSU-Politiker, der vom Unsympath zu einem Hoffnungsträger in der Union geworden ist. Immer wieder wird der CSU-Chef gefragt, ob er Kanzler werden wolle. Ob er es wirklich nicht will oder einfach nur gebeten werden möchte, vielleicht weiß es Söder selbst noch nicht. Die Rheinzeitung aus Koblenz sieht die Chancen für Söder in der K-Frage deutlich geringer. Die Corona-Krise ist nach allen bisherigen Erkenntnissen endlich und zugleich sehr dynamisch. So stellt sich die Frage, ob bedächtige und umsichtige Krisenmanager wie Söder im Herbst oder Winter noch gefragt sind. Und es dürfte in der Union immer noch als erste Zugriffsrecht bei der CDU liegen.
Soweit die Presseschau, vielen Dank. Und soweit das Journal von Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Kommen Sie gut durch diese Nacht. Ich bin Jochen Fischer.